willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fit for Digital Podcast, die erste Folge im neuen Jahr 2022. Und ich freue mich ganz arg, dass heute der Thomas Mampel bei mir ist vom Stadtteilzentrum Steglitz. Und diese Folge ist was Besonderes, denn heute widmen wir uns mal dem Sozialunternehmen, Non-Profit-Bereich. Und ich finde es ganz spannend, da auch mal reinzuleuchten, wie dort Veränderungen stattfinden. Da können auch Unternehmen sicherlich von lernen. Und er bringt eine ganz spannende Geschichte mit. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Miriam, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, die erste Frage immer bei mir im Podcast, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was bedeutet deine Arbeit, was macht deine Arbeit im Stadtteilzentrum aus und was ist das überhaupt, euer Stadtteilzentrum oder euer Verein, der dahinter steckt?
Genau, mein Name ist Thomas Mampel, ich bin ausgebildeter Sozialarbeiter und seit 26 Jahren mittlerweile Geschäftsführer, einer von zwei Geschäftsführenden des Stadtteilzentrums Steglitz. Das Stadtteilzentrum Steglitz ist ein gemeinnütziger Verein im Südwesten Berlins. Berlin hat 12 Bezirke und jeder Bezirk hat so um die 300.000 bis 400.000 Einwohner. Steglitz-Zehlendorf ist also im Prinzip auch schon eine größere Kleinstadt. Mhm. Und in diesem Bezirk Steglitz-Zehlendorf betreiben wir Kindertagesstätten, mittlerweile 5 Stück an der Zahl, Schulprojekte, also ergänzende Nachmittagsbetreuung, Schulsozialarbeit. Wir betreiben Jugendfreizeiteinrichtungen, Nachbarschaftshäuser, sind unterwegs in der mobilen Stadtteilarbeit, in der Arbeit mit Geflüchteten und decken im Prinzip alles ab an sozialer Arbeit, an sozialen Angeboten, sozusagen von der Geburt bis zum bitteren Ende. Also alles, was Menschen halt so im Stadtteil, in der Nachbarschaft so begegnen kann. Wir haben aktuell rund 230 Mitarbeitende, die sich auf 20 Standorte im Bezirk verteilen.
Genau, also das sind von Mitarbeitern wahrscheinlich, von Kita, Kinderbetreuungspersonal über Berater, ne, in den sozialen Beratungsstellen nehme ich an, also so gut gemischt. Genau. Was macht ihr für Beratungsangebote Richtung Lebensende, um es jetzt mal so zu nennen? Was habt ihr da?
Wir haben ein kleines Seniorenzentrum, das halt von speziell älteren Menschen besucht, genutzt wird. Mhm. In den Nachbarschaftshäusern kommen auch relativ viele ältere Menschen, nicht nur, aber auch. Mhm. Da geht es dann halt eher so um Alltagsbewältigung. Ne? Mhm. Also Umgang mit Ämtern und Behörden, Hilfe bei der Antragstellung auf bestimmte Leistungen, mhm, die man Anspruch hat oder die man braucht. Häufig auch Rechtsberatung, wo wir mit Rechtsanwälten zusammenarbeiten. In einem Nachbarschaftshaus kommt regelmäßig die Polizei und macht da Beratungsangebote, zum Beispiel Sicherung der Wohnung und Schutz vor Trickbetrügern, solche Dinge. Und eine Beratungsstelle, die wir schon seit jetzt mittlerweile 3 Jahren haben, ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, wo wir Menschen mit Behinderung oder mit Handicap beraten, um durch diese Beratung zu unterstützen, dass diese Menschen halt wie an allen gesellschaftlichen Angeboten, am kulturellen Leben, am politischen Leben, am sozialen Leben teilhaben können. Da gibt es halt immer noch relativ viele Hürden, gesellschaftliche Hürden, strukturelle Hürden. Und da haben wir 2 Sozialpädagoginnen, die halt da entsprechend beraten. Ansonsten sind die Mehrzahl unserer MitarbeiterInnen ErzieherInnen, also in den Kitas, in den Schulprojekten arbeiten vorwiegend ErzieherInnen und die anderen sind im Wesentlichen SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, so die Hauptberufsgruppe, die bei uns arbeitet. Dann haben wir eine kleine Geschäftsstelle, da arbeiten 5 Kolleginnen in der Verwaltung von Buchhaltung, Finanzverwaltung, und wie gesagt zwei Geschäftsführer, die so die Geschicke des Vereins leiten oder zu verantworten haben. Mhm. Die Rechtsform ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Diesen Verein haben wir 1995 so aus dem Studium heraus gegründet. Vor 26 Jahren war Fachkräftemangel noch ein Fremdwort. Und Arbeitsplätze auch im sozialen Bereich irgendwie heiß begehrt. Und da wir im Studium wenig Lust hatten, nach dem Studium und so irgendwelche Schwangerschaftsvertretungsstellen zu bewerben, haben wir dann kurzerhand eine eigene Organisation gegründet und dann im Prinzip ganz klein angefangen, so vom ersten Nachbarschaftstreffpunkt mit vielen ehrenamtlichen und niedrigschwelligen Beratungsangeboten. Und dann kam im Prinzip im Laufe der Zeit jedes Jahr ein Projekt, eine Einrichtung, ein Haus dazu, so dass wir jetzt da so stehen, wo wir stehen.
Ja, interessant. Was mich natürlich bei dem Ganzen interessiert, also als eingetragener Verein, Sozialunternehmen, wie ihr da finanziell aufgestellt seid. Also ihr habt wahrscheinlich viele staatliche Unterstützung, Förderprojekte oder so. Vielleicht kannst du mir da mal einen Einblick geben. Das finde ich ganz spannend, weil ich auch in ehrenamtlichen Projekten aktiv bin und Fördergelder, Akquirierung immer so ein Thema ist, wo keiner durchblickt oder wo man irgendwie gerne mal so einen Einblick hätte. Wie funktioniert das bei so einem Stadtteilzentrum?
Also vielleicht vorab zu diesem Begriff Sozialunternehmen, den ich mittlerweile nicht mehr so richtig gerne mag.
Okay.
Wir verstehen uns eher als eine aus bürgerschaftlichem Engagement entstandene und getragene zivilgesellschaftliche Organisation, die zum einen soziale Dienstleistungen und Angebote für die Menschen in der Nachbarschaft im Stadtteil vorhält, die aber auch offen ist für das Engagement von außen. Also viele Dinge, die bei uns im Stadtteilzentrum passieren, passieren auf Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, die irgendein Anliegen haben, die irgendein Defizit feststellen und sich dann im Stadtteil engagieren wollen und das Stadtteilzentrum diesen Verein dann halt als Plattform nutzen, um ihre Anliegen zu bewegen. Also das reicht von irgendeiner Bürgerinitiative über Gesprächsgruppen, Selbsthilfegruppen bis hin zu Menschen, die halt irgendwie mit konkreten Projektideen zu uns kommen und sagen, sie brauchen dafür halt irgendwie ein Dach oder eine Struktur, die sie dabei unterstützt, diese Vorhaben umzusetzen.
Ja.
Und das ist nochmal ein anderer Ansatz als so ein rein unternehmerischer Ansatz, weil wir uns auch natürlich auf einem vollkommen anderen Markt bewegen als klassische Wirtschaftsunternehmen.
Ja.
Da kommen wir dann zu dem Stichwort Finanzierung. In allen Bereichen, in denen wir tätig sind, bekommen wir staatliche Förderung. Und das ist eine relativ breite Palette von Fördermöglichkeiten. Also im Bereich Kindertagesstätten ist es in Berlin so, dass es eine Rahmenvereinbarung zwischen den Wohlfahrtsverbänden und der Landesregierung, also der Senatsverwaltung gibt, wo klar geregelt ist im Kostenblatt, wie viel Geld bekommt man pro betreutem Kind pro Monat.
Ja.
Ja, daraus ergeben sich Personalschlüssel, Sachkostenanteile und so weiter und so weiter. Das ist eine feste Größe. Und in anderen Bereichen, also dieser Bereich Kitas oder Schulprojekte ist dann eher so ein leistungsentgeltfinanzierter Bereich. Wir bringen eine Leistung und bekommen dafür ein festgelegtes Entgelt. Andere Bereiche, wie zum Beispiel in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wird noch sehr viel über Zuwendungen finanziert. Zuwendungen sind im Prinzip eine freiwillige Leistung des Staates, wenn er ein Interesse daran hat, dass eine bestimmte Leistung erbracht wird durch eine soziale Organisation. Also der Unterschied zwischen einem Leistungsentgelt und einer Zuwendung ist, dass halt auf dem Leistungsentgelt quasi ein Rechtsanspruch besteht. Ja, also ich habe hier 100 Kinder in der Kita und wenn ich der Rahmenvereinbarung beigetreten bin, habe ich Anspruch auf das entsprechende Platzgeld, ohne dass ich da für jede einzelne Einrichtung oder für jede Kita gesondert mit der Senatsverwaltung über die Höhe der Finanzierung verhandeln müsste. Ja, ist einfach festgelegt. Bei der Zuwendung ist es anders. Da stelle ich einen Antrag, beschreibe mein Projektvorhaben, möchte mich jetzt hier um Jugendliche in einem sozialen Brennpunkt kümmern. Die brauchen irgendwie sozialarbeiterische Begleitung oder eine Anlaufstelle. Das kostet so und so viel Geld.
Ja.
Und dann kann der Staat im eigenen Ermessen oder eine staatliche Institution, zum Beispiel ihr Kommunalverwaltung oder auch die Landesregierung entscheiden, ob sie ein Interesse daran hat, dass dieses Projekt durchgeführt wird. Mhm. Und wenn sie Interesse hat, kann sie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sagen, gut, du bekommst jetzt hier Summe X und führst dieses Projekt durch und berichtest uns hinterher, was bei rausgekommen ist. Kurzfassung. Ne?
Ja.
Das macht bei uns so 95-99% der Finanzierung aus, für diese öffentliche förderten Projekte und Einrichtungen. Und dann gibt es halt einen kleinen Anteil, der über Stiftungen finanziert wird, für spezielle Vorhaben. In einer Kindertagesstätte haben wir jetzt gerade die Notwendigkeit gehabt, eine komplett neue Küche einzubauen.
Ja.
Wurde finanziert über die Glücksspirale.
Ah, cool.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die Lose kaufen,
weil
die Zuwendung der Glücksspirale werden über diese Losverkäufe realisiert. Wir haben für Digitalisierung gerade in 2021 viel Geld ausgegeben, was wir über private Stiftungen akquiriert haben, weil es irgendwie gerade für solche Dinge, die sozusagen immer noch so on top kommen, also die nicht zum Kernauftrag der Organisation hören, gibt es halt irgendwie in der Regel, bis auf einige Ausnahmen, und da verändert sich auch gerade ein bisschen was, gibt es aber in der Regel keine festgelegten Haushaltstöpfe, wo dann eine Organisation sagen kann, wir brauchen jetzt mal 20.000 für digitale Infrastruktur. Da muss man dann halt zusehen, dass man sozusagen Drittmittel akquiriert, über Spender, über Sponsoring oder über Stiftungsmittel. Macht aber, wie gesagt, einen relativ kleinen Teil aus und betrifft dann in der Regel nur Sachmittel, also irgendwelche Sachkosten für irgendwelche Projekte. Es gibt eine Ausnahme, da haben wir ein Sponsoring, Kooperationsbeziehung mit einer Wohnungsbaugesellschaft, die auch Personalkostenanteile mitfinanziert, weil sie möchte, dass wir in einem bestimmten Wohngebiet, wo sie viele Wohnungen hat, halt irgendwie mit sozialer Arbeit vor Ort sind. Und da finanzieren die dann eine Stelle, das ist aber wirklich eher die Ausnahme.
Ja, spannend. Aber ehrenamtliche Arbeit gibt es bei euch wahrscheinlich auch, oder? Also habt ihr da einige?
Ja, wir machen verschiedene Ehrenamtsprojekte, also viel natürlich in der Nachbarschaftsarbeit, wo viele Ehrenamtliche so irgendwie Gruppen ehrenamtlich anleiten oder so ein Nachbarschaftscafé im Prinzip ehrenamtlich managen. Wir haben aber auch Projekte wie zum Beispiel Welcome.
Ja.
Also Welcome ist ein Projekt, kennt ihr bestimmt.
Bin ich selber aktiv.
Super, großartig, wo wir einen großen Stamm von Ehrenamtlichen haben, die sich da irgendwie für
junge Familien,
Mütter, Väter und ihre Kinder engagieren. Und wir versuchen auch über die bestehenden Projekte, die bestehenden Einrichtungen auch immer irgendwie Ehrenamtliche mit einzubinden, weil die natürlich eine großartige Unterstützung sind und auch Dinge übernehmen können, für die teilweise halt im normalen Betrieb für das Stammpersonal teilweise zu wenig Zeit bleibt. Also klassisches Beispiel, eine ältere Dame oder ein älterer Herr, die regelmäßig in die Kita kommen, um dann einfach mal eine Stunde halt paar Kindern was vorzulesen.
Ja, toll.
Kann die normale Erzieherin im Tagesgeschäft kaum noch leisten, weil die Gruppen zu groß sind und zu viele Anforderungen im Raum stehen. Und das sind natürlich großartige Sachen, wo die Kinder unmittelbar von profitieren.
Ja, toll. Also also es macht einfach das Leben lebenswerter, würde ich sagen, alles, was ihr so tut und macht und statt der Arbeit ist ein spannendes Feld, habe ich mich auch noch nicht so mit beschäftigt, aber es gehört mehr dazu, als nur seine Wohnung zu haben und einkaufen zu gehen, sondern das, was jetzt in Corona leider wenig stattfindet, gehört aber dazu. Und ich glaube, viele Menschen vermissen das auch gerade, ne? So Gruppen, Treffpunkte, Cafés, wo man sich einfach zu Hause fühlt, mit anderen austauschen kann.
Ja, wir erleben auch so in den letzten Jahren gerade so eine Renaissance der Nachbarschaftsarbeit. Also Nachbarschaftseinrichtungen, Nachbarschaftsheime gibt es ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das ist eine sehr lange Bewegung mit Tradition, bis zurück ins 19. Jahrhundert. Und wir stellen fest, dass gerade jetzt so mit zunehmender Globalisierung, mit zunehmender Komplexität der Dinge um uns herum und jetzt auch nochmal ein bisschen durch Corona begünstigt, aber natürlich viele Leute sich halt irgendwie sagen auf ihr unmittelbares Lebensumfeld konzentrieren, weil das ein Bereich ist, den sie noch überblicken können, wo sie Einfluss nehmen können, wo sie wirksam werden können, was in vielen anderen Zusammenhängen kaum noch möglich ist. Zu komplex, zu unübersichtlich und die Informationslage bleibt immer unklar. die Nachbarschaft ist ein wichtiger Bezugsrahmen, in dem ich halt mich definiere und auch irgendwie tatsächlich meine Wirksamkeit erleben kann. Mhm. Wenn mich da irgendwas stört an der Straßenecke, kann ich selbst etwas tun, selbst aktiv werden. Und das passiert halt irgendwie in anderen Bereichen, ist das teilweise kaum noch möglich oder wird als sehr, sehr schwierig und unbeeinflussbar wahrgenommen.
Ja, spannend. Ja, mir fällt da gerade nebenan.de ein, also die Plattform, wo man dann die Nachbarschaftshilfe, ist ja auch digitalisiert inzwischen, so dieser aktive Bereich, wo man sich hilft. Und privat aus meinem Umfeld war es am Anfang der Corona-Krise klar, dass man zu den älteren Nachbarn gegangen ist und gefragt hat, wie man die unterstützen, ob man für die einkaufen kann. Und ja, man guckt dann jetzt auch mehr aufeinander als früher, das ist mir so aufgefallen. Gehen wir aber nochmal zurück zu eurer Entwicklungsgeschichte. Also es gibt ja verschiedene Auslöser, um sich zu transformieren oder um sich auf den Weg zu machen, Dinge zu verändern. Und oft ist es manchmal, dass man wächst und irgendwie die Struktur nicht mehr passt oder so. Oder, weiß ich nicht, äußere Einflüsse durch wirtschaftliche Notwendigkeiten passieren. Gab es bei euch so ein Auslöser, warum ihr euch auf den Weg gemacht habt, intern euch nochmal anzuschauen und vielleicht auf den Weg zu machen, zu verändern? Gab es so einen Moment oder wie war das bei euch?
Also es gab jetzt nicht den Schlüsselmoment. Mhm. Es war tatsächlich eher so ein schleichender Prozess, der dann aber an einer bestimmten Stelle sehr konkret wurde. Mhm. Also wir hatten 2017, 2018 schon für unsere Verhältnisse eine relativ heftige Wachstumsphase. Okay. Es kam plötzlich neue Einrichtungen dazu. Wir haben selber eine Einrichtung gebaut, dann haben wir irgendwie eine übernommen Anfang 2019, wo der bisherige Betreiber Konkurs gegangen ist.
Okay.
Dann ist noch eine große andere Einrichtung dazu gekommen. Also wir wurden plötzlich für unsere Verhältnisse relativ schnell größer. Mhm. Und unsere Strukturen waren nicht wirklich gut darauf vorbereitet. Mhm. Ja, also macht halt einfach irgendwie einen großen Unterschied aus, ob man irgendwie 100 Mitarbeitende oder 120 Mitarbeitende hat oder plötzlich über 200. Und ja, überall hängen dann halt irgendwie Aufgaben dran, inhaltliche Aufgaben in den Einrichtungen, in den Projekten, Konzeptentwicklung, Projektentwicklung, ganze fachliche Entwicklung. Mhm. Und von der Struktur her sind und waren wir so aufgestellt, dass es halt irgendwie die Geschäftsführung gab. Darunter gab es Bereichsleitungen, oder die gibt es immer noch, so für Kindertagesstätten, für schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, für Nachbarschaftsarbeit. Mhm. Und die Arbeitsbereichsleitungen hatten und haben die Aufgabe sozusagen für den Bereich so die wesentlichen Rahmenbedingungen abzusichern, die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Projekte und Einrichtungen in dem Arbeitsbereich sicherzustellen. Und in den Einrichtungen selbst gibt es dann nochmal so eine Projektleitung, eine Einrichtungsleitung, die halt den Alltagsbetrieb vor Ort koordiniert. Mhm. Mhm. Und mit dem Wachstumsschub haben wir festgestellt, dass wir mit der Komplexität der vielen neuen Aufgaben streckenweise ein bisschen überlastet waren, überfordert waren. Unsere Bereichsleitung, vor allem auch im Kita-Bereich, da war halt irgendwie, also gab es einen großen Schub, war nur noch damit beschäftigt, irgendwie so auf der administrativen Ebene irgendwelche Dinge zu organisieren, Personal zu suchen, diese ganzen Personalangelegenheiten zu managen. Also für diese ganzen fachlichen Fragen blieb überhaupt kein Raum mehr. Für die fachliche Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen war kaum noch Platz. Und so mit dieser Verlagerung der Aufgabenbereiche wuchs auch irgendwie zunehmend so Unzufriedenheit bei den Kolleginnen.
Okay.
Also, die Frage, ist diese Art von Management irgendwie das, wofür ich mal irgendwie Sozialpädagogik, soziale Arbeit studiert habe, weil eigentlich wollte ich ja was für die Menschen bewegen und irgendwie tolle Projekte bauen und die Welt besser machen.
Ja.
Und plötzlich ist man dann sozusagen in so einer vollen Management-Schiene und kümmert sich nur noch irgendwie darum, die Bedingungen abzusichern, Ressourcen irgendwie abzusichern und permanent Probleme zu lösen.
Mhm. Mhm. Feuerwehr.
Und genau. Also im Prinzip plötzlich nur noch irgendwie im Troubleshooting-Modus. Und dann kam irgendwie, das war dann so der eine Punkt, wo wir angefangen haben, darüber zu reden, hat einer von uns irgendwie Frederic Laloux gelesen. Ja, Reinventing Organizations, mhm, und also der Klassiker.
Ja.
Und wir fingen so an, erstmal so ein bisschen rumzuspinnen. Also ist es überhaupt vorstellbar, dass, dass man Organisationen so leben kann, wie er es beschreibt? Und haben uns so wirklich relativ intensiv damit beschäftigt und haben wir also so sozusagen angestoßen durch dieses Buch, uns das erste Mal sehr, sehr bewusst die Frage gestellt, ist denn die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit im Stadtteilzentrum organisieren, wirklich so der Weisheit letzter Schluss? Oder gibt es da bestimmte Bereiche, an denen wir etwas verändern können, wo wir sozusagen strukturell etwas verändern können, wo wir die ganze Frage von Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse und so weiter verändern können? Und sind dann erstmal relativ blauäugig in diesem Prozess gestartet, Anfang 2019. Und haben gesagt, wir möchten gerne mal nicht gleich in der ganzen Organisation, das erschien uns zu riskant, aber in einem Arbeitsbereich unseres Vereins, nämlich im Arbeitsbereich Kindertagesstätten, gerne mal mit den KollegInnen darüber diskutieren, wie denn da halt irgendwie so eine Transformation oder eine Form von Organisationsentwicklung aussehen könnte, die dazu führt, dass alle wieder zufriedener sind. Weil auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen wurden zunehmend unzufrieden, weil also die Aufgaben immer komplexer wurden. Also auch an Kindertagesstätten wird ja und wurde immer mehr Anforderungen gestellt. Also das ist ein sehr, sehr durchreglementierter Bereich. Lässt teilweise wenig Spielräume so für eigene Ideen, für eigene Kreativität, weil da gibt es dann halt irgendwie gesetzliche Standards, Betreuungsschlüssel. Berliner Bildungsprogramm, alles Dinge, die halt irgendwie so diesen pädagogischen Alltag sehr, sehr stark mit beeinflussen. Und wir haben gesagt, wir müssen uns mit unseren MitarbeiterInnen irgendwie darüber unterhalten, wie wir diese Arbeit zukünftig organisieren wollen. Und wie gesagt, sehr blauäugig im Sinne von, wir hatten keine Blaupause im Sinne von, da hat es eine Organisation schon mal so gemacht oder wir haben uns irgendwie im Vorfeld jetzt mal in Weiterbildung oder Ausbildung jetzt mal mit agiler Organisationsentwicklung beschäftigt. Haben wir alles überhaupt nicht gemacht, sondern haben halt einfach so ein paar Schlagworte aus diesem Buch von Laloux uns angeguckt, rausgefischt und gesagt, wie, was könnten die für uns bedeuten? Und haben dann, wie gesagt, Anfang 2009.
Da gibt es ja auch, Entschuldigung, dass ich einhake, da gibt es ja auch Beispiele, die nicht nur aus dem wirtschaftlichen Bereich sind. Ne? Also ich glaube, eine Schule stellt er vor, die Evangelische Schule Berlin Zentrum, das ist sogar in Deutschland. Ansonsten sind die Beispiele international. Und was mir noch einfällt, war irgendwie so ein Krankenhaus, was irgendwie auch anders integral organisiert war oder mit anderen Ansätzen. Und dieses berühmte Pflegeunternehmen aus den Niederlanden, dieses Butzorg oder wie das heißt, ist auch ein ganz bekanntes Beispiel, was irgendwie viele Wellen geschlagen hat, da die komplett eigenverantwortlich ihre Patienten in Teams betreuen und da ganz viel Selbstwirksamkeit, sage ich mal, entsteht, ne, und Verantwortung. Die Teams sehr autark, sage ich mal, für sich so gewisse Bereiche machen. Ja, genau. Also ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen reingeschaut, ne? Also welche Unternehmen oder welche Organisationen in dem Buch sind vielleicht ähnlich wie wir oder was könnte man da übernehmen?
Ja, wir haben uns natürlich vor allem halt Würzburg angeguckt, diesen niederländischen Pflegedienst. Den fanden wir total interessant. Also es war eins unserer ersten Treffen auch mit den Kita-Leitungen und die haben also Leitungsteams, Leitung und Stellvertretung, die aber eigentlich als Team gleichberechtigt arbeiten. Es war so sozusagen der erste Aufschlag, dass wir die alle zusammengeholt haben und um uns diesem Thema mal so ein bisschen zu nähern. Und so in dem ersten Workshop, den wir gemacht haben, war das tatsächlich so eine Aufgabe. Also wir haben uns viel angeguckt und wie Bürzorg, alles, was man so an Videos und Material im Netz finden kann, wie arbeiten die, was ist so die Haltung dahinter, was für eine Kultur leben die, und haben dann irgendwie mal so ein Workshop gemacht, wo wir wirklich rumgesponnen haben, wie würde eine Kita unseres Vereins aussehen und funktionieren, die nach diesem Würzorg-Modell arbeiten würde. Das war sehr, sehr spannend. Und das war sozusagen auch irgendwie sehr ermutigend. Das war gut, dass wir es gleich am Anfang gemacht haben. Also uns war klar, wir machen jetzt nicht Bürzog nach.
Ja,
Bürzog ist Bürzog und wird ja auch sehr inflationär zitiert. Aber es hat halt irgendwie bei den KollegInnen schon so eine Energie freigesetzt. Und wir können die Dinge tatsächlich mal ganz anders denken. Und was können wir denn tatsächlich verändern? Ja. Was steht in unserer Macht? Und was ist halt irgendwie durch Rahmenbedingungen tatsächlich so festgelegt, dass wir da ja keinen Einfluss nehmen können. Und wir sind dann über dieses Modell, über diese Fantasiephase zu dem Thema Kernleidenschaften gekommen. Also wir haben uns angeguckt, wir waren dann halt irgendwie schon so zwischen 10 und 15 Kolleginnen immer in so einem Workshop. Wie war das eigentlich unsere Kernleidenschaft? Also was ist der eine wichtige Grund, warum wir mal diesen Beruf ausgewählt haben? Warum wollen wir den ausüben? Und dann kamen natürlich viele tolle Sachen, die etwas so mit der inneren Haltung, mit der Motivation, mit den eigenen Werten zu tun hat, warum man sich für so einen Beruf entscheidet und nicht irgendwie als Banker zur Bank geht oder Immobilienmakler wird, sondern mit Menschen im sozialen Kontext arbeiten möchte. Und haben dann sozusagen über die Kernleidenschaften angefangen zu diskutieren, wie müssten wir eigentlich so die strukturellen und den Rahmen in der Organisation stricken, dass halt irgendwie die Kernleidenschaft auch tatsächlich gelebt werden kann in der täglichen Arbeit. Und sind dann im Prinzip so im nächsten Schritt so zu Themen gekommen wie, wie sieht meine Rolle jetzt aus, welche verschiedenen Rollen übe ich aus in meiner Position als Leitungskraft, können bestimmte Rollen auch von anderen im Team übernommen werden, wenn wir dann irgendwie darüber nachdenken, dass wir in den Teams der Kitas irgendwie mehr zu Selbstorganisation und Selbstverantwortung kommen wollen, also wie müssen dann zukünftig Entscheidungsprozesse ablaufen. Also dass jetzt eine Bereichsleitung oder ein Geschäftsführer oder die Kita-Leitung einfach mal so per Dekret anordnet, so und so machen wir das, passt dann irgendwie überhaupt nicht mehr ins Bild, auch wenn es natürlich Situationen gibt und immer geben wird, wo es notwendig ist. Aber wir haben dann halt irgendwie darüber viel gesprochen, wie halt irgendwie zukünftig auch in den Teams Entscheidungen getroffen werden können und haben dann halt angefangen, sozusagen aus diesen Workshops heraus, sagen Hospitation in den Kitas zu organisieren, so dass immer so zwei Leute aus diesem Workshop in eine Kita gegangen sind, in der sie nicht selbst gearbeitet haben, und mit den KollegInnen in den Einrichtungen so über die Themen und um die Bedingungen speziell in diesem Team zu reden und dann Ideen zu entwickeln, wo können wir da halt irgendwie ansetzen, um in unserem Sinne die Organisation in der jeweiligen Einrichtung weiterzuentwickeln. Das war auch irgendwie ganz spannend und haben dann irgendwie so zum Ende des Jahres, Ende 2019, dann einen großen Mitarbeitenden-Tag gemacht, wo wir alle ErzieherInnen aus dem Bereich Kindertagesstätten sozusagen zusammengeholt haben. Damals durfte man das noch. Ja, dann waren wir halt auch irgendwie über 100 KollegInnen und haben mit denen wirklich ganz, ganz konkret irgendwie erstens an Werten gearbeitet, also welche Werte sind in dem jeweiligen Team irgendwie sozusagen leitend und auf welche Werte verständigen sich die KollegInnen sozusagen als leitend für ihre alltägliche Arbeit. Das war nochmal wichtig, weil wir natürlich irgendwie Jahre zuvor in der Leitbilddiskussion schon mal irgendwie über Werte gesprochen haben. Aber das Leitbild, so schön wie es ist und so richtig wie es ist, halt in der alltäglichen pädagogischen Arbeit eher eine geringere Bedeutung spielt. Da spielen eher so die also Werte auf so einer individuellen oder auf einer Teamebene eine Rolle, halt irgendwie ein Commitment zu kriegen. Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Wie sieht es bei uns aus mit Vertrauen, mit Verbindlichkeit? Wie ist unsere Feedback-Kultur? All diese Dinge konnten daraus dann abgeleitet werden. Und der nächste Schritt wäre dann sozusagen gewesen, mit den Teams dann halt in die Umsetzung zu gehen, einfach einzelne Dinge in der Struktur zu verändern, das halt durch interne Coaches begleiten und unterstützen zu lassen. Dieses eigentlich ist wichtig, weil als es dann im Prinzip richtig so Fahrt aufnehmen sollte in unserem Prozess, kam dann Anfang 2020 Corona.
Ja.
Und bestimmt im Wesentlichen bis heute unsere Arbeit in all unseren Einrichtungen, weil gerade auch in den Kindertagesstätten sind wir seitdem nie wieder in einen wirklichen normalen Regelbetrieb gekommen. Das heißt, also, wir arbeiten seit fast zwei Jahren quasi im Krisenmodus und darunter leidet dann natürlich Organisationsentwicklung, Transformation, wie immer man es jetzt bezeichnen möchte.
Ja.
Und der Prozess ist dann zwar irgendwie weitergegangen, aber nicht mehr so gesteuert, wie wir uns das eigentlich vorgestellt und vorgenommen hatten.
Mhm. Ja, ja. Ja, aber das ist die Realität, ne? Also das geht vielen Organisationen so. Das ist gerade eher so ein Überlebensmodus als ein Entwicklungsmodus.
Ja, aber es war auch...
Und es ist ja auch wichtig vielleicht, ne? Also vielleicht braucht es manchmal die Zeit des Innehaltens, ja, des irgendwie versuchen über Wasser zu halten und dann sind später die Energien vielleicht hoffentlich wieder da, ne? Also ich glaube, gerade ist auch Energie für Organisationsentwicklung in vielen solchen Einrichtungen einfach irgendwie gar nicht da. Und aber ich bin der Meinung, ihr habt ja viel vorbereitet schon, wo vielleicht so ein, also im Kopf was verändert, ja, was irgendwie dann auch zum Tragen kommt in der Arbeit, die dann vielleicht vonstatten geht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie denn der Stand dann war Ende 2019. Also gab es schon konkrete Umsetzungsideen, also klassisch Richtung Neustrukturierung und Verantwortungsaufteilung, Verteilung? Oder war es noch in so einem Experimentiermodus? Also wart ihr schon in konkreten Ideen, wie ihr so Dinge umsetzen wolltet, oder wart ihr noch Ende 2019 in so einem Überlegungsmodus, wie es weitergeht?
Beides. Also Beides. Die Idee war, dass wir halt irgendwie so in Kleinschritten vorgehen. Und der erste Schritt, der folgen sollte, war sozusagen die Aufgabenverteilung, die Rollenverteilung in den Teams neu zu denken. Sozusagen die Leitung in der Vergangenheit war alleine zuständig im Wesentlichen für Dienstplangestaltung, Urlaubsplanung, Bestellung von Mittagessen, diese ganze Logistik, die da so hinten dran hängt. Personaldinge, Vertretungssituation und so weiter und so weiter. Und wir haben sozusagen aus diesem Bereich dann versucht, irgendwie bestimmte Aufgaben zu isolieren und zu sagen, muss die eigentlich Leitung machen? Ja, also da gibt es dann halt Talent und Ressourcen im Team und jemand kann total super mit irgendwie Excel-Tabellen und irgendwie komplexen Stundenplänen arbeiten. Dann hat sich eine Kollegin gefunden, die sagt, ich würde gerne die Dienstpläne machen. Dafür ein bisschen Zeit und dann ist dann plötzlich Dienstplangestaltung, also früher eine klassische Leitungstätigkeit, dann in der Hand eines Teammitglieds. Ja? Genauso die Frage, wie wollen wir mit dem Mittagessen? Die permanent irgendwie Unzufriedenheit mit dem Mittagessen in der Kindertagesstätte. Ja, wie soll der Prozess gestaltet werden, dass wir jetzt uns mal verschiedene andere Caterer angucken, dass es Probeessen gibt, dass die Eltern angemessen einbezogen sind, dass die Kinder einbezogen sind bei der Entscheidungsfindung. Muss nicht die Leitung machen, hat dann irgendwie eine Kollegin übernommen mit dieser Aufgabe. Lauter so kleine Dinge rausgenommen und gesagt, dafür hast du jetzt den Hut auf, dafür bist du zuständig, du triffst die Entscheidung und idealerweise im Rahmen eines konsultativen Entscheidungsfindungsprozesses, also dass nicht die ganze Verantwortung auf dir alleine lastet, sondern wenn du eine Entscheidung treffen musst und du weißt nicht so recht, oder bist dir nicht hundertprozentig sicher, befragst du eine Kollegin, Kollegen, von dem du glaubst, dass der oder die wirklich richtig Ahnung hat und dann lässt sie dich beraten und triffst dann die Entscheidung. Das waren so die ersten Ansätze, die auf Umsetzung warteten. Und wir haben angefangen, uns über unsere Regeln zu unterhalten. Da ist sozusagen auch der Rest der Organisation wieder von betroffen. Also dieser Dreiklang Werte, Prinzipien, Regeln. Wir haben halt im Stadtteilzentrum natürlich Regeln, die in der Regel nicht hinterfragt werden. Der Klassiker halt, man muss sich halt, wenn man krank ist, muss man am ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seines Arztes oder seiner Ärztin vorlegen. ist diese Regel sinnvoll?
Ja.
Müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, möchte ich jetzt auch nicht so weit ausführen, weil es da verschiedene Meinungen gibt. Aber das ist so ein Beispiel, sagen wir, haben wir immer so gemacht, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss vorliegen. Ist das sinnvoll? Welches Prinzip soll eigentlich dadurch realisiert werden und lässt sich dieses Prinzip, nämlich Verlässlichkeit mit der Dienstplangestaltung, man muss wissen, wie viele Leute sind da, um die entsprechende Anzahl von Kindern gut zu betreuen, kann man dieses Prinzip auch durch irgendwelche anderen Regeln verwirklichen. Und da haben wir so angefangen, unsere Regeln mal anzugucken. Und da sind wir leider nicht wirklich richtig viel weitergekommen. Leider mit der Einschränkung, also leider in Bezug auf die auf den Prozess, wie wir ihn geplant haben. Durch Corona hat sich der Prozess verändert, aber das Thema ist trotzdem sehr, sehr präsent geblieben. Und ich glaube, wir haben uns auch weiterentwickelt auf eine Art und Weise, die so nicht planbar gewesen wäre. Also durch diese erste Corona-Welle hatten wir ja tatsächlich die Situation, dass also Lockdown, einzelne Einrichtungen waren geschlossen, viele KollegInnen waren im Homeoffice. Wir haben plötzlich angefangen, nur noch online miteinander zu kommunizieren, weil keiner mehr raus durfte und irgendwie größere Runden nicht mehr möglich waren. Und die Einrichtungen, die Kita-Einrichtungen waren dann, so wie alle anderen auch, plötzlich ziemlich auf sich gestellt. Ja? Und in einer vollkommen chaotischen Situation, was die Rahmenbedingungen angeht, wir wissen heute nicht, was morgen passiert und welche Regelungen morgen gilt, waren die quasi von einem Tag auf den anderen gezwungen, komplett in die Selbstorganisation zu gehen und ganz neue Regeln für sich zu entwickeln, wie sie mit dieser komplexen und chaotischen Situation umgehen, ja? Für die wir auch alle keine Blaupause hatten. Ja? Ja. Und da haben die Einrichtungen, glaube ich, einen riesen Schub gemacht. Und eine Kollegin hat es auch bei uns irgendwie im internen Netzwerk dann irgendwie in einem Artikel immer sehr gut beschrieben, dass sie so in dem ganzen Jahr 2019 immer so ihre Vorbehalte hatte, nicht wirklich richtig verstanden hat, was das mit der Selbstorganisation soll und Kulturwandel und all diese Dinge. Und als sie dann aber im Prinzip in dieser ersten Corona-Phase plötzlich so auf sich gestellt waren als Team, und die ganzen alten Rollen und Zuständigkeiten plötzlich überhaupt keine Relevanz mehr hatten. Ne? Ja. Das Team sozusagen nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten funktionieren musste, sich organisieren musste, hatte plötzlich funktioniert. Und das war halt irgendwie großartig. Ja, ne? Und da hat sich irgendwie für sich dann halt auch irgendwie so abgespeichert. Ja, Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams kann funktionieren.
Ja, spannend. Ja, es war ja erstmal so irgendwie Plan ABC, wir müssen irgendwas tun, wer macht was, ne? So Krisenmodus halt, ne? So das Haus brennt, vier Leute stehen unten davor und müssen irgendwie gucken, wie sie das Feuer jetzt irgendwie gelöscht kriegen. Spannend. Das höre ich jetzt auch so richtig mal von dir zum ersten Mal, aber also jetzt, was Selbstorganisation betrifft, dass das so ein Brandbeschleuniger war, die Corona-Krise, aber stimmt, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast vorhin so den konsultativen Einzelentscheid genannt, als eine Form der Entscheidungsfindung. Mega spannend, ja, sich mit sowas zu beschäftigen. Gab es denn da auch also Trainings oder wie sagen wir es, Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das sind ja alles so Dinge, wo wir in unserem normalen Alltag und mit unserer Sozialisation erstmal wenig mit anfangen können. Da ist dann oft auch Hierarchiedenken vielleicht noch im Kopf. Ich muss doch aber meinen Vorgesetzten fragen, kann ich das einfach so tun? Also wie habt ihr solche Prozesse in Gang gebracht? Das würde mich mal interessieren, dass dann, also das einerseits erlaubt ist, ja, aber auch gemacht wird mit einem guten Gewissen und genau, ja.
Also wir haben interne Workshops gemacht, interne Fortbildungen und wir hätten das gerne viel weiter ausgebaut, wenn da nicht Corona gekommen wäre. Wir waren ja 2019 eher in so einer erstmal selber herausfinden, was wollen wir, was beschäftigt uns und welche Handlungsspielräume haben wir überhaupt. Sozusagen die nächste Stufe, jetzt wirklich viele KollegInnen in Fortbildung zu schicken, uns viel intensiver halt auch irgendwie mit Modellen zu beschäftigen, Frameworks und so weiter. Das ist dann nicht mehr passiert und müssen wir sicher noch nachholen oder werden wir sicher noch nachholen. Wir haben jetzt im letzten Jahr im Oktober jetzt auch eine Mitarbeiterin eingestellt, also eine Stelle geschaffen für Organisationsentwicklung, ja, die sich dann auch nur darum kümmern soll, in der Hoffnung, dass das dann zeitnah bald wieder alles möglich sein wird, so wie wir uns das vorstellen.
Ja, ja.
Weil da ist natürlich irgendwie viel Unsicherheit und da arbeiten wir sehr stark so nach dem Modell Versuch und Irrtum. Ja? Also wir sind, was all diese Dinge angeht, keine Spezialisten. Wir probieren die Dinge aus und besprechen, ob es funktioniert oder nicht. Ja? Mhm. Und man muss natürlich auch immer gucken, mit wem kann man was machen. Also wir haben über 100 Mitarbeitende im Kita-Bereich. Und auch bei uns gilt Pareto, das heißt also, 80% finden das zwar alles ganz spannend, aber 20% sind auch dabei, die das alles sehr kritisch sehen und die an dem alten Modell festhalten wollen und die sich nicht einbringen wollen, die sich nicht engagieren wollen. Ja. Und die muss man auch irgendwie mitnehmen und einbinden. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese Rahmenbedingungen, gesetzliche Bestimmungen, die halt auch nicht verhandelbar sind. Ja, Betreuungsschlüssel, Personalschlüssel, Öffnungszeiten, weil die Eltern Rechtsanspruch haben, so und so viele Stunden Betreuung zu kriegen.
Ja.
Pädagogische Vorgaben, sozusagen aus dem Bildungsprogramm. Also da muss man ständig auch irgendwie austarieren, was können wir uns halt jetzt auch irgendwie an Experiment vor Ort erlauben.
Ja.
Wo gibt es auch einen großen Konsens im Team, dass wir das jetzt mal ausprobieren. Und wo müssen wir tatsächlich auch irgendwie steuernd eingreifen und sagen, wie bestimmte Dinge sind halt einfach nicht verhandelbar, die müssen wir so machen. Mhm. Ja. Und das ist halt irgendwie so eine kommunikative Herausforderung. Ja, aber wir wollen jetzt, wenn wieder bessere Zeiten anbrechen, natürlich irgendwie wieder stärker halt auch irgendwie in Fortbildung gehen, in Teamcoachings und wir machen jetzt so viele Sachen noch online, aber da stößt man natürlich gerade auch so bei Teamprozessen relativ schnell an Grenzen, weil so die Dynamik, glaube ich, irgendwie, muss ich nicht erklären, online da nochmal eine andere ist. Ne?
Ja. Also nehme ich jetzt mal mit, einfach für vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? Also manchmal sollte man es einfach mal ausprobieren, ja, ohne dass man jetzt vorher alle Mitarbeiter in ein Coaching geschickt hat und das erklärt hat, wie so ein konsultativer Einzelentscheid passiert und 500 Bücher gelesen worden und was weiß ich, ne? Sondern man sucht sich vielleicht die Leute raus, die da offen für sind, die vielleicht auch die Haltung und das Selbstbewusstsein haben, das mal auszuprobieren und dann schickt man die einfach da mal rein und dann probiert mal aus und guckt, ob es klappt und wie es klappt und was man verändern muss. Und wenn die Zeit wieder da ist, kann man das notwendige theoretische Wissen vielleicht auch noch nachliefern, aber wie du schon an anderer Stelle meintest, das drüber reden und Bücher lesen und sich die anderen Unternehmen anschauen, ist das eine oder die anderen Organisationen. Und es aber selber machen und selber ausprobieren, das andere, ne? Und sich auf den Weg machen und das tun und erleben, was Selbstorganisation bedeutet. Ne? Das ist ja immer noch was ganz anderes. Das heißt, ich nehme für mich jetzt so ein bisschen mit, ihr seid auf dem Weg, ja, noch am Anfang. Und Corona hat euch ein bisschen ausgebremst, aber auch viele Dinge irgendwie gezeigt, die euch so überrascht haben. Aber da kommt noch was und es ist mit Sicherheit spannend, was da in den nächsten Jahren sich bei euch noch entwickelt und tut und wohin die Reise geht und wie am Ende euer Butzorg Steglitz, Stadtteilzentrum Steglitz-Modell aussieht. Ich bin sehr neugierig. Finde ich auch interessant und spannend, ne, diesen Weg zu gehen, erstmal zu experimentieren und am Ende entsteht das neue Organisationsmodell. Es gibt auch Organisationen, die bauen erst das Modell und machen dann die Prinzipien und Entscheidungsbefugnisse, die mit diesem Modell zusammenhängen. Also da ist jeder anders und das ist euer Weg. Was hat dich denn noch überrascht, also was so bisher passiert ist, wenn man auf 2019 schaut? Das eine, was du genannt hattest, war diese Selbstorganisation durch Corona, dass da so ein Aha-Moment war bei dieser einen Kollegin. Gab es noch was anderes, wo du vielleicht auch in den Workshops oder in den Hospitationen der Mitarbeiterinnen in den anderen Kitas, wo es irgendwie so Momente gab, die dich überrascht haben oder die anderen überrascht haben?
Also überrascht hat mich an manchen Stellen, also grundsätzlich war ich erstmal positiv überrascht, dass die meisten MitarbeiterInnen da sehr offen und dem ganzen Prozess auch positiv eingestellt waren. Überrascht hat mich dann aber, dass sozusagen in der Gegenbewegung auch sehr krasse Ablehnung gab. Also bis hin zu einer Führungskraft hier aus dem Verein, die dann gekündigt hat und sagte, wie dieses Modell möchte sie nicht. Ja? Also was nur ein Hinweis darauf war, dass das halt auch wirklich in der gesamten Organisation gut kommuniziert werden muss. Und die verschiedenen Perspektiven halt auch irgendwie gleichberechtigt betrachtet werden müssen. Ja, also wenn man jetzt also so eine extreme Angst von einzelnen Leitungskräften war, dass irgendwie die Frage unbeantwortet geblieben ist, wenn dann jetzt die Teams selbstverantwortlich, selbstorganisierter arbeiten, was bleibt dann noch für mich übrig? Wird dann überhaupt noch Leitung gebraucht? Ja. Ne? Oder braucht eine Organisation, die, wenn sie dann vielleicht irgendwie weiter ist, als wir es jetzt im Moment sind, braucht die dann noch einen Geschäftsführer? Welche Aufgaben hat der dann noch?
Ja. Ja,
also plötzlich wird die Legitimation von Leitung, von Führung in Frage gestellt und da haben wir uns am Anfang nicht ausführlich genug mit beschäftigt. Also wir haben das immer eher so aus der mitarbeitenden Perspektive gesehen.
Ja? Ja.
Wie können wir die KollegInnen vor Ort befähigen, ihre Kernleidenschaft zu leben und die Bedingungen so zu beeinflussen, dass es für sie vor Ort gut ist. Aber so ein bisschen die Ängste der Leitungs- und Führungskräfte vernachlässigt. Das haben wir, glaube ich, dann aber auch ganz gut nachgeholt, dass wir uns auch damit dann irgendwann später beschäftigt haben. Aber wie gesagt, wir haben dann halt auch Leute verloren.
Ja?
Ja. Nicht viele, aber wichtige.
Ja.
Und also was mich dann auch überrascht hat ein Stück weit war, dass wir relativ schnell irgendwie verstanden haben oder verstehen mussten, dass auch wenn wir dieses Modellprojekt in Anführungszeichen jetzt nur in einem Arbeitsbereich unseres Vereins machen, dass das sofort Auswirkungen auf alle anderen Bereiche und alles andere, was wir im Verein machen, hat. Die KollegInnen reden miteinander, und wir müssen darüber sprechen, warum gelten hier diese Regeln und in einem anderen Bereich diese Regeln.
Ja.
Und das hatte dann zur Folge, dass wir im Prinzip angefangen haben, auch in anderen Bereichen unseres Vereins, obwohl wir es noch gar nicht vorhatten, über bestimmte Dinge zu reden und zu verhandeln und neu aufzustellen, um da halt auch irgendwie sozusagen die Kultur und die Haltung sozusagen einheitlich kommunizieren und leben zu können und diese inneren Widersprüche da nicht irgendwie aushalten zu müssen. Konkret bedeutet es, dass wir angefangen haben, so ein Stück weit ersten Ansätzen auf der Bereichsleitungsebene so diese Versäulung aufzuweichen, dass also auch irgendwie KollegInnen aus dem einen Arbeitsbereich unterstützend mithelfen in dem anderen Arbeitsbereich und wenn es dann nur mal um schwierige Gespräche oder Coaching-Prozesse geht. Wir haben angefangen, irgendwie sehr viel Zeit und Ressourcen zu investieren in die interne Kommunikation. Wir haben also ein ziemlich komplexes und aber gut funktionierendes System mit Microsoft Teams aufgebaut, wo also wirklich irgendwie ein Großteil unserer Mitarbeitenden auch irgendwie eingebunden und aktiv sind.
Ja.
Wir haben angefangen, jetzt so ein Geschäftsführer-Logbuch zu schreiben, das machen wir jetzt schon seit über einem Jahr, wo wir sozusagen einmal in der Woche irgendwie beschreiben, was sind gerade so Themen im Stadtteilzentrum aus Geschäftsführungsperspektive, woran arbeiten wir gerade, wo wird es gerade schwierig, welche Herausforderungen kommen auf uns zu, welche Erfolge haben wir zu feiern, also um wirklich nochmal so durchgängig in der gesamten Organisation sicherzustellen, was sind so die Themen.
Ja.
Also im Prinzip jetzt letztendlich sehr darum, die Kultur in der Organisation durchgängig zu verändern. Und diesen Aspekt hatten wir am Anfang nicht so deutlich auf dem Schirm. Da ging es dann eher so darum, wie können wir ja so strukturell auf der Organisationsebene an irgendwelchen Schrauben drehen, damit es halt irgendwie anders und besser wird.
Ja.
Dass aber im Prinzip die Folgeaufgabe viel, viel weitreichender ist, nämlich die gesamte Unternehmenskultur in Frage zu stellen und zu gucken, also mit welchen Haltungen, mit welchen Werten arbeiten wir insgesamt in der Organisation und wie wollen wir miteinander arbeiten, wie soll die Zusammenarbeit gestaltet sein, wie wollen wir in Konflikten miteinander umgehen, wie wollen wir bei Erfolgen miteinander umgehen. Das hat sich, glaube ich, so in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr stark entwickelt und war eigentlich ja nicht so geplant, aber es ist super, dass das gut gekommen ist.
Ne? Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also das zeigt für mich nochmal, das strahlt auf andere Bereiche, ne? Auch die Schnittstellen, die da irgendwie mit dranhängen dann auch. Und ja, so kleiner Impuls in einer Ecke führt zur Bewegung im Ganzen. Kann man sich vielleicht so ein bisschen wie so ein Impuls von der Billardkugel vorstellen. Schönes Bild, das ich da gerade im Kopf habe. Wir sind gut fortgeschritten in der Zeit. Ich habe aber noch eine Frage oder ein Thema, wo ich auch was gelesen habe von euch. Das spielt für mich so ein bisschen in den Veränderungsprozess insgesamt mit rein. Das ist das Thema, dass ihr ja, euch der Gemeinwohlökonomie genähert habt, da auf den Weg gemacht habt. War das auch am Ende eine Fortsetzung von einem Prozess, der schon ein paar Jahre gelaufen ist? Oder wie war da so im kleinen Abriss, so euer Weg, weil ich weiß, dass ihr jetzt, glaube ich, seit 2020 oder 21 eine Gemeinwohlbilanz gemacht habt und da wahrscheinlich auch weiterhin Schritte gehen werdet, denn ich glaube, es gibt sogar eine Mitarbeiterin bei euch, die dafür zuständig oder verantwortlich ist.
Der Impuls kam tatsächlich aus von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen unseres Vereins. Also war jetzt ja nicht irgendwie so ein strategisches Ziel, dann und dann brauchen wir eine Gemeinwohlbilanz, sondern die Idee kam sozusagen aus der Mitte der Organisation und knüpft ein Stück weit so an das ganze Thema Haltung und Werte an. Ja, also insofern war es folgerichtig, dass wir uns jetzt die letzten anderthalb Jahre damit sehr intensiv beschäftigt haben, oder die letzten 2 Jahre, weil wir festgestellt haben, dass wir zwar so mit unseren Wertekanon und denen, was wir richtig und falsch finden in der sozialen Arbeit, gut unterwegs sind, aber dass halt sozusagen die Dinge, für die wir Verantwortung übernehmen müssen in unserem Umfeld, in den Kontexten, in denen wir uns bewegen, viel weitreichender sind. Die lassen sich nicht auf den sozialen oder gemeinnützigen Bereich beschränken. Und in unserem Leitbild steht irgendwie, wir wollen die Welt verändern und jeden Tag ein Stück besser machen. Und dann ist es schwer, halt irgendwie sich nur so auf ein kleines, in Anführungszeichen, Segment zu beschränken und sagen, wir kümmern uns nur um die soziale Infrastruktur in unserem Bezirk, sondern wir müssen gucken, wo macht und wie die Art und Weise, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen, wie wir zu bestimmten Dingen stehen, welche Dinge, also unsere Handlungen, welche Auswirkungen haben die in unterschiedlichsten Bereichen. Ja, und dann, wie gesagt, kam der eine Kollege mit dem Thema Gemeinwohlorientierung, Gemeinwohlbilanz. Und es war sehr interessant, sich so die unterschiedlichen Bereiche da mal anzugucken, ja, mit denen man sich als Organisation oder auch als Unternehmen mal beschäftigt haben sollte. Ja, wenn man irgendwie seine Spuren, die man hier auf dieser Welt hinterlässt, verändern möchte oder einfach mal reflektieren möchte. Und das war für uns sehr, sehr interessant, weil viele Dinge waren zwar irgendwie so theoretisch klar, wir müssen Müll vermeiden und Strom sparen und was man halt alles macht, ja? Aber sich dann wirklich mal in so einem strukturierten Prozess sehr, sehr viele Details in verschiedenen Bereichen anzugucken, war total klasse. Also zum Beispiel Lieferantenbeziehungen, ja? Von denen lassen wir uns beliefern. Und haben wir uns jemals darüber Gedanken gemacht, wo die Dinge hergestellt werden, wie die Arbeitsbedingungen dort sind, ja, und was dazu geführt hat, dass wir in der Organisation jetzt irgendwie nicht mehr bei Amazon bestellen. Ja. Vor 1,5, 2 Jahren war das noch gang und gäbe, weil irgendwie unsere KollegInnen aus sehr plausiblen und gut nachvollziehbaren Gründen immer irgendwie nach wirtschaftlichen Aspekten geguckt haben, wo kriege ich es am günstigsten. Ja, wir haben im Sozialbereich wenig Geld. Ja, wenn ich dann aber noch irgendwelche anderen Aspekte mit berücksichtige, dann sagen irgendwie, muss ich vielleicht tatsächlich 2, 3 Euro mehr ausgeben, aber das kommt dann vielleicht hier aus dem Bezirk von einem Händler oder ja, hier aus dem lokalen Umfeld und muss nicht irgendwie aus China importiert werden und dann mit fragwürdigen Strukturen bis dann halt irgendwann so ein armer Mensch hier mit seinem Lieferfahrzeug vor der Tür steht, ja, und hier was ausliefert. Also Lieferantenbeziehung, aber halt auch wie unsere Beziehung zu Kunden oder mit dem ganzen Thema Mitarbeitendenbeteiligung, Transparenz. Ja. Wir haben dann irgendwie, früher sind wir nicht auf die Idee gekommen, irgendwie unsere Jahresabschlüsse, die sind zwar veröffentlicht worden, natürlich, ja, ja, aber wir haben sie jetzt nicht explizit und offensiv unseren Mitarbeitenden zur Lektüre angeboten. Ja. Ja. Das müssen wir einfach mal machen. Eigentlich müssen unsere KollegInnen wissen, wo kommt das Geld her, wofür geben wir das aus. Diese Transparenz ist wichtig. Und dann ist natürlich die nächste Frage, gibt es irgendwelche Ideen, wie wir Mitarbeitenden noch viel stärker in Entscheidungsprozesse mit einbinden können? Da dockt es dann wieder an das andere Thema an. Ja? Und dann entstehen daraus so Ideen für irgendwelche Arbeitsgruppen oder irgendwelche Gremien, die wir brauchen, die sich mit bestimmten Dingen beschäftigen und wo dann nicht mehr Geschäftsführung oder Bereichsleitung entscheidet, wie wir es irgendwie machen oder wie wir mit bestimmten Dingen umgehen wollen, sondern wo wir jetzt irgendwie versuchen, halt irgendwie Leute zusammenzutrommeln, von denen wir glauben, sie haben Ahnung oder sie sind halt, ist sichergestellt, dass alle Perspektiven, die es bei uns in der Organisation gibt, sind mit einbezogen. Ja, dass wir also einfach sozusagen die Basis für die Entscheidungsfindung ein bisschen erweitern. All diese Dinge hängen damit zusammen. Und es zeigt vor allem auch auf, also man macht ja dann so eine richtige Bilanz, ja, irgendwie und kriegt Punkte in den verschiedenen Bereichen. Wo steht man da und irgendwie wo will man hin? Und daraus lässt sich dann super ableiten, welche nächsten Schritte notwendig sind, um dann sozusagen den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, um dann in der nächsten Gemeinwohlbilanz in den einzelnen Bereichen bessere Punktzahlen zu bekommen.
Ja, ja.
Großartiger Prozess und hat halt insgesamt für unglaublich viel Diskussionen geführt. Und ist halt einfach super. Also dass bestimmte Dinge, die sonst wirklich irgendwie, weil wir sie immer so gemacht haben, machen wir sie jetzt so weiter, einmal komplett in Frage gestellt werden mussten. Und dadurch, dass diese Bilanz ja tatsächlich regelmäßig auch wiederholt werden muss, ist auch sichergestellt, dass das jetzt nicht so eine Eintagsfliege ist, sondern dass wir uns mit bestimmten Fragestellungen immer wieder beschäftigen und uns dann dazwischen noch immer wieder selbst reflektieren müssen. Ist sozusagen, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oder kommt hier wieder so ein Schlendrian rein und die Anzahl der Amazon-Bestellungen nimmt zu. Wir haben uns in der Folge auch von Reinigungsfirmen getrennt. Das sind einfach so Dinge, die sind einfach gut. Wie sind die Arbeitsbedingungen bei den Unternehmen, die unsere Einrichtung sauber machen? Haben uns dann mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dort unterhalten. Und haben die alle komplett ausgewechselt und arbeiten jetzt mit Unternehmen zusammen, die nach Tarif bezahlen, die einen Betriebsrat haben und solche Dinge. Und jetzt sind so kleine Schritte, wenn viele Unternehmen diesen Weg gehen würden, hätten Unternehmerinnen und Unternehmer wahrscheinlich eine ungeheure Macht, mit dafür zu sorgen, dass die Welt besser wird. Weil das sind alle Bereiche, die wir selbst beeinflussen können. Statt nur zu jammern, dass halt irgendwie die Bedingungen für bestimmten Bereichen immer schwieriger werden, dass immer mehr Menschen halt in sehr prekären Verhältnissen arbeiten müssen. Wir können es ja selbst steuern. Und dann entsteht eine neue Dynamik. Wir haben jetzt so eine Abwärtsdynamik. Es gibt immer einen, der es billiger macht. Wir blicken noch nicht so im Detail, was für die einzelnen Menschen, aber was das auch für uns als Gesellschaft bedeutet.
Ja, spannendes Thema. Es ist für mich tatsächlich irgendwie ein Baustein, in dem ganzen Veränderungsprozess, mehr hinzugucken, was tun wir eigentlich, Dinge zu verändern und Beteiligung ist, glaube ich, da eben auch so ein schöner Überschneidungspunkt zu den anderen Dingen, die ihr schon macht. So ein bisschen Ausblick, also habt ihr eine Idee, wie es weitergeht? Es gibt mit Sicherheit keine konkreten Plan, wo es hingehen soll, aber habt ihr so Ziele oder Wünsche für die nächsten Schritte eures Veränderungsprozesses?
Na, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir haben jetzt erstmalig eine Mitarbeiterin, die sich im vollen Umfang ihrer Stelle nur um Organisationsentwicklung kümmern darf. Und davon erhoffen wir uns, dass wir halt jetzt irgendwie während Corona, aber vor allem dann auch, wenn es vorbei ist, dann noch mehr Dynamik reinkriegen. Und da wollen wir uns insbesondere angucken, das ganze Thema sozusagen Entscheidungen und Macht. Macht spielt auch in sozialen Organisationen eine Rolle. Wer darf was entscheiden und wer steht in der Hierarchie wo? Also wir wollen halt irgendwie gucken, dass wir die Entscheidungsbefugnisse und die Macht in Anführungszeichen schrittweise immer mehr dahin organisieren, wo sie hingehört, also in die Teams, auf die Ebene der Projekte, dass sich dann dadurch natürlich auch die Rolle der Führungskräfte weiter verändern wird, dass wir mehr irgendwie dahin kommen, dass wir die wieder fachlich arbeiten können, an die fachlichen Weiterentwicklung arbeiten können, dass wir die Teams in schwierigen Teamprozessen unterstützen können und weniger jetzt mit irgendwie administrativen Dingen belastet sind. Aber das ist tatsächlich noch ein eher langer Weg. Wir wollen sicherstellen, dass halt irgendwie möglichst viele Mitarbeitende halt auf diesen Prozess auch mitgenommen werden. Das ist also unglaublich viel Kommunikation, das braucht unglaublich viel an Ressourcen auch irgendwie für irgendwie Besprechungen, für Begegnungen, Dinge, die man mal nicht einfach mal so in der zweistündigen wöchentlichen Teamsitzung mit abarbeiten kann. Das braucht irgendwie ständige Begleitung und Unterstützung. Und ja, also wir wollen im Prinzip, auch wenn es jetzt so ein bisschen flach klingt, unsere Hierarchien wirklich auf das absolut Notwendige runterdampfen und die Hierarchie jetzt ja nicht mehr so sehr koppeln an irgendwie Entscheidungskompetenz oder wer hat mehr zu sagen oder wer steht über wen, sondern wirklich tatsächlich gucken, also Hierarchien nur da halt irgendwie zu akzeptieren, wo sie funktional und einen Sinn machen. Ja, es gibt halt für bestimmte Dinge, muss diese Funktion einfach irgendwie abgedeckt sein. Da gibt es halt irgendwie, braucht es jemanden, der den Hut aufhat und das entscheidet. Ne?
Ja.
Das sind alles Dinge, die auch irgendwie teilweise rechtlich eine Relevanz haben, wo wir in vertraglichen Verpflichtungen stehen. Ja, und aber dann wirklich halt irgendwie ansonsten auf eine möglichst breite Basis zu stellen, dass halt irgendwie unsere Entscheidungen in der Regel, das ist dann sozusagen der nächste Zwischenzielzustand. Entscheidungen werden da getroffen, wo auch die unmittelbaren Folgen der Entscheidung zu tragen sind.
Ja. Aha, Ja, okay, spannend. Also ich wünsche euch alles Glück der Welt. Ich werde das neugierig weiterverfolgen. Ihr habt ja auch einen sehr gut gefüllten Blog, glaube ich, oder kommuniziert da auch an die Öffentlichkeit viele Dinge, wo man immer mal reinlesen kann auf eurer Webseite. Jetzt habe ich noch die allerletzte Frage, die ich immer stelle am Ende. Wenn du jetzt auf eure Reise blickst, auch wenn sie vielleicht 2020, 2021 nicht ganz so intensiv weitergegangen ist wie gewünscht durch die Corona-Krise, welche Tipps würdest du anderen verantwortlichen Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern von so gemeinnützigen sozialen Organisationen mit auf den Weg geben, die sich da auf den Weg machen und Dinge verändern wollen? Genau, was hast du da? Hast du da vielleicht was?
Ja, ich finde Tipps immer ein bisschen schwierig, weil es gibt halt irgendwie nicht so den Masterplan, so muss man es machen und ich bin der Schlaue, der es weiß. Ja. Also ich glaube, das ist deutlich geworden, dass bei uns ja auch irgendwie ein munteres Experimentieren, Ausprobieren und Suchen war und ist. Aber was ich gelernt habe und ich glaube, ähnliche Erfahrungen werden andere machen, die sich auf den Weg machen, ihre Organisation zu verändern. Ich habe gelernt, dass man sich für so einen Prozess Zeit lassen muss. Ja? Also so diese Fantasie, man wird schnell Ergebnisse und Wirkungen erzielen und sichtbar machen. Die sollte man nicht pflegen. Also da sollte man auch keinen unnötigen Druck aufbauen. Da war ich am Anfang sehr ungeduldig. Ja. Sagt noch, wir haben doch jetzt darüber gesprochen, wie man das mit den Entscheidungen macht. Und jetzt macht ihr das in der Teamsitzung wieder ganz anders. Und warum hat sich das noch nicht etabliert? Ich glaube, solche Dinge brauchen halt einfach Zeit. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle, auch unsere Mitarbeitenden, alle Leute, mit denen wir zu tun haben, in einer vollkommen anderen Logik sozialisiert sind. Also wenn wir uns angucken, wie Schulen funktionieren, wie halt irgendwie Betriebe, Ausbildungsinstitute und so weiter funktionieren, man kann nicht einfach den Schalter umstellen und sagen, wir arbeiten jetzt mal mit einer anderen Haltung und irgendwie transformieren hier alles. Ich glaube, was der entscheidende Faktor in dem Prozess der Transformation einer Organisation ist die Transformation der einzelnen Menschen. Die müssen sich entwickeln und die müssen sozusagen ihre Werte irgendwie überprüfen, die müssen halt irgendwie ihre Haltung überprüfen, die müssen halt irgendwie für sich gucken, ja, irgendwie in was für einer Kultur wollen sie arbeiten und leben und diese innere Entwicklung für sich vollziehen. auch im Umgang mit anderen. Und dann ist es die Aufgabe der Organisation, Bedingungen zu schaffen, dass irgendwie Menschen, die wachsen, darin gut arbeiten können. Und nicht umgekehrt. Nicht die Organisation transformiert sich und schafft neue Bedingungen und dann haben sich die Menschen anzupassen. Das funktioniert halt nicht. Und dieser Prozess der Transformation auf der persönlichen Ebene und dann der Anpassung der Organisation auf dieser persönlichen Ebene, das braucht einfach Zeit, darf man nicht unterschätzen. Das ist halt irgendwie nichts für Kurzstrecke, sondern eher Marathon, glaube ich.
Ja.
Also wenn ich einen Tipp geben müsste, würde ich den Tipp geben, diesen Aspekt Zeit irgendwie sehr großzügig zu bemessen und nicht zu früh auf Ergebnisse zu hoffen. Dann würde ich irgendwie schon sehr früh am Anfang eines solchen Prozesses sehr klar kommunizieren, welche Dinge verhandelbar sind und welche nicht, damit dann nicht an falschen Stellen falsche Erwartungen geweckt werden. Das kam bei uns, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ja, wir haben am Anfang, dadurch, dass wir gesponnen haben, also wie würde eine Birdsock-Kita aussehen, erstmal haben wir den Raum geöffnet für die schönsten Fantasien und die tollsten Modelle. Und dann kommen wir aber sozusagen im zweiten oder im dritten Schritt, aber das geht bei uns nicht und das geht bei uns nicht und hier gibt es ein Gesetz und da gibt es eine Vorschrift, die müssen wir einhalten. Ja. Da hängt sozusagen die existenzielle, finanzielle Grundlage unserer Einrichtung dran. Die sind nicht verhandelbar.
Ja.
Und dann müssen wir aushandeln, was bleibt denn eigentlich noch übrig? Und das könnte Enttäuschung auslösen. Würde halt irgendwie empfehlen, am Anfang sozusagen den Kontext, über den wir reden, sehr klar abzugrenzen, zu definieren und sagen, das ist dem Prozess oder der Bereich, den wir gestalten können. Da können wir auch irgendwie wild experimentieren, tolle Sachen ausprobieren. Aber der Bereich bleibt unangetastet, da können wir nicht ran, weil dann stellen wir sozusagen Dinge in Frage, die gravierende Auswirkungen auf uns hätten. Muss man vielleicht auch mal machen, aber vielleicht nicht irgendwie sozusagen im laufenden Betrieb. Also Jos de Blok, der Gründer und Geschäftsführer von Birdsock, hat ja mal behauptet, man kann bestehende Organisationen oder Unternehmen nicht transformieren. Die müssen wir einfach alle abreißen und auf der Wiese neu bauen. Und das muss man sich halt vor Augen halten, dass man im laufenden Betrieb vielleicht nicht das Tragwerk auswechseln sollte, sondern einfach gucken sollte.
Schönes Bild,
dass man da halt auch wirklich behutsam vorgeht und sich auf die Dinge konzentriert, die jetzt erstmal auch machbar sind. Und der dritte vielleicht, von Anfang an den Prozess auch transparent zu machen. Also wirklich viel Zeit, viel Ressourcen in interne Kommunikation zu stecken, so wie wir das mit diesem Geschäftsführer-Logbuch gemacht haben, wie wir das irgendwie am Anfang mit einem internen Podcast gemacht haben. Also ein Kollege und ich haben einen Podcast gemacht, wo wir dann über die Fortschritte berichtet haben in der Organisation, dass alle das auch mitkriegen und da nicht so eine so zwei Realitäten plötzlich nebeneinander existieren, die sich nicht mehr aufeinander beziehen. Ach, die da hinten, die mit ihrem Transformationsprozess und die anderen, sondern dass wirklich klar ist, wir, das ist eine Organisation, wir arbeiten an dem Thema und alles hat Auswirkungen auf alles und es muss auch transparent sein und jeder darf mitdiskutieren, jeder hat eine Meinung und jeder darf die auch sagen und die ist auch wichtig, dann auch wirklich irgendwie eine offene, lebendige Kommunikationskultur zu ermöglichen. Ich glaube, das wären so die drei Spiegelstriche, die ich da zum Besten geben würde.
Ja, schön. Das ist ein wunderschöner Abschluss jetzt gewesen, Thomas. Also vielen, vielen Dank. Das lassen wir einfach so stehen. Da will ich gar nichts mehr zu ergänzen. Ja, wir sind auch schon am Ende angekommen unseres Podcasts. Haben eine gute Stunde rumgebracht. Ich danke dir einfach ganz herzlich an dieser Stelle. War spannend auch für mich nochmal neue Dinge. Und jetzt am Ende habe ich auch nochmal viele Aha-Momente innerlich gehabt, beziehungsweise Nicken, weil natürlich vieles davon habe ich selber auch schon erfahren oder bei anderen Unternehmen, Organisationen erlebt. Danke dir für den Einblick in euer Stadtteilzentrum, für eure Geschichte. Und ich wünsche euch einfach alles Gute für das, was kommt und bin neugierig.
Genau. Vielen Dank.
Vielen Dank.